Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen, also irgendwo zwischen frühkindlicher Bildung und Altenbildung. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung und ihr Wunsch, den Bildungsbereich besser zu machen. Denn da gibt es unglaublich viele Baustellen. Das findest du auch und du möchtest aktiv werden? Dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht können wir unsere Energie bündeln. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Also oft wird auch von Seiten der Schulen den Kindern unterstellt, sie strengen sich nur nicht genug an oder steckt so viel in ihnen, warum zeigen sie es denn nicht? Ja, weil das Wissen, was sie im Kopf haben, eben einfach nicht so gut abrufbar ist.
Diese kleine Passage aus dem Gespräch mit Bildungsfrau Melanie Kleefeld macht schon deutlich, es geht in dieser Folge um ein besonderes Thema, was Kindern das Lernen erschweren kann, nämlich ADHS. Und es ist für mich auch eine persönliche Folge mit persönlichen Einblicken. Und zugleich ist es leider eine Folge, wo mein Mikrofon manchmal ein wenig leiser ist. Also ich hoffe, ihr verzeiht die Tonungereimtheiten und hört trotzdem gerne zu. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts und gleichzeitig einer Folge im längsten Bildungspodcast Deutschland für die United Podcaster for Education. Und ich freue mich sehr, heute ein Thema zu beleuchten mit einer spannenden und inspirierenden Bildungsfrau, was mir persönlich manchmal einfach zu sehr nach hinten rutscht, nämlich das Thema ADHS und Lernen mit ADHS. Und deswegen freue ich mich sehr, Melanie Kleefeld zu begrüßen. Hallo Melanie, schön, dass du da bist.
Ja, hallo und schönen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total.
Du bist ja sehr auf Instagram aktiv, wobei ich dich tatsächlich gefunden habe, weil du in der Schule meiner Tochter jetzt im Herbst mal eine Lehrkräftefortbildung gegeben hast zum Thema, wie können wir als Lehrkräfte, als Schulen eigentlich umgehen mit Kindern, die ADHS haben. Und dann habe ich gedacht, ach guck, ich gucke mir deinen Account mal an und bin dann sehr begeistert da durchgescrollt. Also zum einen freue ich mich, du hast eine riesige Reichweite, also aus meiner Perspektive heraus so, ja, was ich total schön finde. Und zum anderen sind deine Posts so sachlich und auf den Punkt. Ja, und ich lerne eine Menge, wenn ich dir folge. Erzähl doch mal, wie hast du das Thema ADHS und Trainings im Kontext von ADHS für dich entdeckt?
Ja, ein großer Wendepunkt in dem Thema war für mich einfach meine eigene ADHS-Diagnose als Erwachsene, spätdiagnostizierte Frau, wo ich dann einfach gemerkt habe, Moment mal, ich möchte nicht, dass weiterhin irgendwie Mädchen übersehen werden, so lange, weil es sich ja eben bei Mädchen und Frauen ganz, ja, anders äußern kann als bei den Jungs, die ja oft eher diese externalisierende ADHS haben, also die einem eher ins Auge springt als bei Mädchen. Und dann kam eben dazu, dass ich pädagogische Mitarbeiterin und Inklusionspädagogin an einer Grundschule bin und natürlich dann auch an einer sehr wichtigen Schnittstelle sitze. Ich sehe also die Kinder in der Schule, was sie für Schwierigkeiten dort haben. Ich habe ein selbst betroffenes Kind mit ADHS-Diagnose, sehe also auch, beziehungsweise kenne aus eigener Erfahrung die Schwierigkeiten, die das so zu Hause machen kann, auch im Kontext mit Hausaufgaben oder Schule insgesamt. Durch die Arbeit an der Schule habe ich aber eben auch gesehen, welche Schwierigkeiten die Lehrkräfte haben in Bezug auf diese Kinder und auch, wie die Kinder in der Schule ja mit ihren Schwierigkeiten konfrontiert sind, so dass ich halt einfach wollte, dass da so ein bisschen mehr zueinander gefunden werden kann. Also die Aufklärung der Lehrkräfte, um ihnen den Alltag in der Schule einfacher zu machen, um den Kindern das Lernen zugänglicher zu machen und natürlich auch mein großes Thema, das Elterntraining und auch das Training mit Erwachsenen mit ADHS, damit die eben auch ja besser damit umzugehen wissen und dann eben auch viel besser an ihr Potenzial rankommen können.
Ja, du greifst gerade schon ganz viele Punkte auf, wo ich denke, oh, da könnten wir jetzt tiefer einsteigen. Wir fangen ja einfach mal vorne an, weil ich auch Mutter eines von ADHS betroffenen Kindes bin, einer Tochter, die auch, ich sag mal, ich glaube, im Verhältnis zu Jungs relativ spät diagnostiziert worden ist. Also zumindest zeigte es sich schon in der Grundschule und sie war in einer Klasse, wo auch Jungs mit ADHS waren und bei denen fiel das auf und bei ihr wurde es oft so runtergeredet, na ja, ist halt nicht so schlimm, ach, da ist ja nichts, ne? Sie kriegt das ja schon hin. Also das wurde alles so nivelliert und als Mutter, die da hinterher war und gesagt hat, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Meine Tochter verliert den Spaß am Lernen und an der Schule und empfindet so einen Druck. Habe ich mich dann auch eher so überbehütend gefühlt, so nach dem Motto, ach, jetzt ist da die Akademikermutter, die da irgendwie denkt, irgendwas ist nicht richtig und die macht jetzt eine Welle für nichts. Also das war so das Gefühl, was bei mir ankam. Und der Weg, bis wir tatsächlich wussten, was es ist, war jetzt relativ lang und ich glaube, mit anderen Symptomatiken oder mit den typisch jungshaften Symptomatiken wäre er vermutlich kürzer gewesen. Kannst du mal beschreiben, was denn konkret die Symptome oder also woran merkt man das, woran erkennt man das und wo sind auch wirklich Unterscheidungsmerkmale zwischen Jungs und Mädchen?
Ja, also das sind gerade so die eher ruhigeren Mädchen, wo man ganz besonders dann hingucken muss. Gerade in einer Klasse, wo Jungs mit ADHS sind, ist dieser Kontrast dann natürlich noch heftiger. Und das sind oft die Mädchen, die mitlaufen, die auch oft durch ihre Intelligenz sehr lange ihre Symptomatik gut kompensieren können. Sie sind oft eher sensibel, sie sind eher träumerig, also dass man sie eben ja öfter mal darauf aufmerksam machen muss, dass sie bitte weitermachen sollen bei der Aufgabe. Also sie träumen sich dann eher mal weg. Die Impulsivität zeigt sich bei ihnen auch eher dann zu Hause, dass sie zum Beispiel emotional sehr ja, schnell dysregulieren, also diese emotionale Impulsivität zeigen, dass sie, wenn sie nach Hause kommen in dem Moment, dass sie da quasi ihre Maske abnehmen und zu Hause dafür umso heftiger auch emotional die Kontrolle verlieren können, ausrasten können, was sie in der Schule natürlich fast ja kaum zeigen. Das kann natürlich auch bei Mädchen diese doch stark auffällige ja, Variante sein, die eben doch auch im Außen stärker auffällt, aber oft ist es so, dass die Mädchen dafür zu Hause auffälliger sind, dass es starke Konflikte zu Hause gibt, dass die Eltern nicht mehr wissen, wie sie ihr Kind morgens aus dem Bett kriegen sollen, weil sie wirklich so stark verlangsamt sind. Sie kommen an ihr Wissen nicht so gut ran, beziehungsweise haben Lernschwierigkeiten. Oft ist eine Dyskalkulie dabei oder eine Leserechtschreibschwäche. Das sind immer so Punkte, wo man mal genauer hingucken muss, auf alle Fälle. Ich persönlich habe als Kind oft den Spruch gehört, na, sie könnte so viel, wenn sie nur wollte. Also oft wird auch von Seiten der Schulen den Kindern unterstellt, ja, sie strengen sich nur nicht genug an oder steckt so viel in ihnen. Warum zeigen sie es denn nicht? Ja, weil das Wissen, was sie im Kopf haben, eben einfach nicht so gut abrufbar ist, sodass sie dann eben oft nicht selten auch weinend vor Arbeiten in der Schule sitzen, weil sie haben gelernt und gelernt und gelernt, aber können da einfach nicht so gut drauf zugreifen.
Ja, also ich merke, das kommt mir sehr
Mhm.
bekannt vor. Und vor allen Dingen dieser Aspekt, ja, du könntest doch, wenn du doch wolltest, jetzt streng dich mal mehr an. Das ist tatsächlich eine Thematik oder ein Aspekt, der mir auch sehr bekannt vorkommt und der sich eben auch nicht nur, finde ich, auf die Kinder bezieht, sondern dann auch oft an die Eltern adressiert ist. Wenn ihr euer Kind anders erziehen würdet, wenn ihr euer Kind anders ernähren würdet, wenn ihr hier drauf achten würdet, wenn ihr andere Grenzen setzen würdet, genau dann könnte euer Kind es besser und ihr seid schuld daran, dass es nicht funktioniert. Also das ist jetzt so dieser Kurzschluss. Wie oder was rätst du Eltern? Wie begleitest du sie? Weil, also das ist ja einfach echt ein sehr komplexes Thema und es ist ja auch einfach emotional total dicht, wenn man als Eltern dran sitzt und wenn man möchte, dass das Kind ein glückliches Leben hat und gleichzeitig in der Schule auch, ich sag mal, doch zeigen kann, was es eigentlich drauf hat, weil ja einfach so viel drin schlummert und gleichzeitig man so konfrontiert ist mit diesen Abwertungen oder Vorurteilen von außen.
Ja, das ist also es ist so, dass das Elterntraining ein Megabaustein ist in der Behandlung von der ADHS beim Kind, weil da ist wirklich so Wissen ist Macht. Also wenn ich weiß, wie mein Kind tickt, wenn ich das einordnen kann, wenn ich weiß, wie mein Kind lernt, wenn ich weiß, wie ich die Hausaufgabenzeit oder das Lernen zum Beispiel gestalten kann, damit mein Kind auch eine Chance hat, das alles aufzunehmen, dann ist das schon wirklich ganz viel wert, weil ansonsten werden wir auch als Eltern bei unseren Kindern immer wieder ja gefühlt gegen Wände laufen. Wir werden unsere Kinder nicht verstehen können. Also wir müssen wirklich gut verstehen können, wie unsere Kinder ticken. Und dann empfehle ich immer, um den ja sehr fragilen Selbstwert der Kinder zu schützen, den Fokus auf die Stärken zu legen. Kinder mit ADHS lernen vor allem durch positive Verstärkung von erwünschtem Verhalten. Das heißt, dass wir mehr darauf gucken, was läuft gut. Und manche Eltern mögen jetzt lachen, weil das muss man manchmal an einigen Tagen mit der Lupe suchen, zumindest so gefühlt. Aber es kann schon sein, wenn ich zum Beispiel 10 Tage in Folge mein Kind dafür ausschimpfe, dass es mittags beim Heimkommen die Jacke auf den Boden wirft und am 11. Tag hängt es sie auf, dann sind das ja oft so die Momente, wo wir dann als Eltern weggucken oder das gar nicht wirklich beachten oder denken, naja, das wurde auch Zeit, ist ja langsam auch mal selbstverständlich so mit 10, 11 Jahren, wie auch immer. Aber genau das sind die Momente, wo der Fokus hin muss. Also auf das, was gut läuft, vermehrt zu gucken und schulisch auch die Stärken zu stärken, als immer auf diesen Schwächen rumzureiten oder rumzuüben. Und da sage ich auch, ich meine, ich entschuldige mich jetzt, wenn sehr gläubige Menschen zuhören, aber ich sage dann, eine 4 in Religion darf da auch auf dem Zeugnis stehen bleiben, bevor man dann stundenlang für die Reli-Arbeit übt, sollte man lieber gucken, da ist eine 2 in Englisch, dann bereiten wir uns super toll auf die nächste Englischarbeit vor und haben da wieder ein neues Erfolgserlebnis geschaffen.
Ja, weil, ne, das merke ich eben auch hier manchmal im Alltagsleben, also wenn auch Themen da sind, die so, wo nicht so richtig Resonanz da ist oder ne, wo nicht so wirklich Interesse da ist, dann ist es manchmal wie so ein unüberwindbarer Berg. Also ein Thema, was leichtgängig ist, was interessiert, ich sag mal, das flutscht, das geht von selber, aber Themen, die vielleicht nicht so ein Interesse hervorrufen, die sind unheimlich zäh. Und ich finde das auch als Mutter da sehr schwer zu begleiten tatsächlich, weil ich weiß, bestimmte Sachen müssen ja gemacht werden, weil die Anforderungen in der Schule einfach da sind und gleichzeitig ist es einfach so ein harter Berg an Arbeit. Hast du da Tipps oder Strategien?
Es ist einfach wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass ADHS-Gehirne besser mit Aufgaben zurechtkommen, die nicht so lange am Stück dauern, dass wir sie wirklich vorfiltern, vorstrukturieren, dass wir für unsere Kinder quasi oder mit unseren Kindern gemeinsam selektieren, was ist eigentlich jetzt wichtig und was nicht. Also was sind jetzt die relevanten Infos, die wir zum Beispiel für eine Arbeit üben müssen, weil klar, wir können unseren Kindern nicht alle Themen ersparen. Manche sind einfach oder sehr viele in unserem Schulsystem sind einfach sehr, sehr trocken. Da muss man durch. Man muss für Arbeiten lernen, die einen auch nicht wirklich interessieren, thematisch, dass wir da einfach gucken, okay, was soll gelernt werden und wie splitten wir das auf? In kurze, häufige Lerneinheiten, also gerade wenn es ums Vokabelnlernen zum Beispiel geht, dann empfehle ich immer lieber dreimal am Tag 5 bis 10 Minuten als einmal am Tag eine halbe Stunde und dann auch immer Pausen einlegen. Also wirklich sagen, okay, jetzt 5 Minuten, dann erstmal eine Stunde gar nicht mehr und dann nochmal wieder 5 Minuten. Das gleiche für die Hausaufgabenzeit. Also, dass man sagt, okay, maximal 30 Minuten in 3 mal 10 Minuten Abschnitte. Das geht zumindest im Grundschulalter. Im Grundschulalter noch ganz gut. Danach kommt man mit einer halben Stunde oft dann nicht mehr hin. Aber dass wir dann sagen, 3 mal 10 Minuten mit jeweils 2 bis 5 Minuten Pause dazwischen, wo man zu 2 Lieblingsliedern tanzt, eine Runde ums Haus läuft und so weiter, damit man die Kinder einfach wach hält und motiviert hält, weil sie merken, okay, das ist nicht lange am Stück, wo ich jetzt hier sitzen muss.
Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt überlege zu Hause mit meinem Kind, da kann ich mich sehr gut drauf einstellen. Ja, ich kenne mein Kind, ich weiß, was hilft, ich weiß, was ich machen muss. Wenn ich jetzt mal die Rolle wechsle, ja, in eine Lehrkraft, ja, so, und ich dann vor einer Klasse stehe, ich habe da 25 Kinder und ich habe dann vielleicht 3 Kinder mit einer ADHS-Diagnose, 2 Jungs, ein Mädchen. Die Jungs sind eher nach außen sehr, ich sag mal, intensiv so, ja, und das Mädchen eher zurückhaltend, verträumt. Und dazwischen habe ich ja dann noch 22 andere Kinder, vielleicht mit Sprachproblemen oder mit einer Leserechtschreibschwäche oder also generell alles, was sozusagen, ich nenne es jetzt mal in so einem Klassenzirkus, in so einer Klasse einfach auch. Ja, da ist es natürlich schwerer, mich so ganz individuell drauf einzustellen, weil ich einfach 25 ganz unterschiedliche Kinder da sitzen habe und eben 3 mit dieser besonderen Ausprägung mit ADHS. Wie kann ich denn als Lehrkraft darauf reagieren?
Ja, die Frage bekomme ich häufig. Ich gebe ja auch die Lehrkräftefortbildung und da ist immer, dass ich den Lehrerinnen klar mache, dass es gar keine große Extrawurst für diese Kinder braucht, sondern die, also das, was man ihnen womit man ihnen besonders gut tun kann, ist schon mal mit einem Platz möglichst weit vorne. Wenn man vier Kinder mit ADS in einer Klasse hat, macht es natürlich nicht Sinn, die vier alle nach vorne in die erste Reihe nebeneinander zu setzen. Aber möglichst weit vorne, gut verteilt, dass jeweils ein Kind nicht direkt neben einem anderen Kind mit ADHS sitzt, sodass ich sie einigermaßen als Lehrkraft, sage ich mal, im Griff habe, im Blick habe, dass ich mit ein, zwei Schritten an ihnen dran bin, weil die Kinder kriegen oft eben Übergangssituationen nicht gut hin, also dass sie von einem Fach aufs nächste umswitchen, dass sie ihre Sachen vom Tisch in die Tasche packen und die neuen wieder rausholen. Und während ich zum Beispiel zu der Klasse sage, okay, jetzt alle blauen Mappen vom Tisch, ab in die Tasche damit und die roten holt ihr raus, bin ich mit ein, zwei Schritten an diesen Kindern dran und kann sagen, genau, so, die blaue weg und die rote raus. Und in dem Moment, wo die anderen auch alle fertig sind, sind wir quasi mit den Kindern vorne auch so weit und startklar. Dann kann man auch mit relativ einfachen Methoden wie zum Beispiel Sichtschutz, also diese Lernbüros mit Kopfhörern, aber auch mit kleinen Fidget-Artikeln, also zum Beispiel diese Akupressur-Fingerringe, diesen Kindern das Lernen so viel zugänglicher machen. Das sind einfach kleine Hilfsmittel, die für Kinder mit ADHS viel bedeuten können, weil sie einfach ihre Kribbeligkeit dann schon mal ein bisschen ableiten können. Genau dasselbe kann man erreichen mit ADHS-Sitzkissen. Das sind so Keilkissen mit Luft drin, die man einfach unter den Popo setzt, sodass da ein bisschen Unruhe schon abgeleitet werden kann. Oder einfach mit diesen Therabändern, also die man auch zur Gymnastik benutzt. Wenn man die um die Stuhl- oder Tischbeine wickelt, dann haben die Kinder unterm Tisch ein bisschen was, wo sie mit ihren Füßen schon dran rumspielen können und haben da schon mal so ein bisschen Unruhe ableiten können.
Ja, also ein Tipp, den wir mitbekommen haben, war zum Beispiel Kaugummi kauen, ja.
Ja.
Und das wiederum wird von manchen Lehrkräften durchaus gefördert, von anderen überhaupt gar nicht, weil Kaugummi kauen ist unhöflich und das macht man halt nicht und so. Und es ist an vielen Stellen, so merke ich das echt ein Kampf, auch mich für mein Kind einzusetzen und zu sagen, so, es braucht es aber, damit es sich eben auch gut konzentrieren kann und hier die Anforderungen, die die Schule ja an das Kind stellt, auch erfüllen kann. Ja, und wenn aber dann von Lehrkräften kommt, nee, das wollen wir nicht und das wollen wir nicht und das wollen wir nicht, dann bin ich irgendwann auch mit meinem Latein am Ende. Was empfiehlst du, also, ne, wenn da irgendwie wenig Gespräch möglich ist?
Ja, wenn da kaum was möglich ist, ist es tatsächlich erheblich schwerer. Wenn die Lehrkräfte grundsätzlich offen für das Thema sind, dann empfehle ich auch denen immer, sich dementsprechend fortzubilden, weil auch hier Wissen ist Macht. Es ist quasi gelebte Inklusion, wenn wir Kindern mit Neurodivergenz Kaugummi kauen erlauben. Und da müssen wir natürlich auch so ein bisschen an unseren alten Überzeugungen rütteln und die mal hinterfragen. Was ist an Kaugummi kauen unhöflich? Was ist unhöflich daran, wenn Kinder im Unterricht eine Kuschelmütze aufhaben? Oder die Hoodie-Kapuze. Also das ist natürlich was oft nicht gerne gesehen wird. Aber warum? Gerade eine Hoodie-Kapuze setzen viele Kinder mit Neurodivergenz total gerne auf, weil sich dadurch ein bisschen abschirmen können von diesen unfassbar vielen Reizen, die auf ihre Gehirne einprasseln. Wenn sie Kaugummi kauen, heißt es ja nicht, dass sie die ganze Zeit Blasen damit machen oder laut schmatzen. Das muss man natürlich mit ihnen einmal besprechen, dass das nicht in Ordnung ist, weil es andere ablenkt, weil es stört, weil es nervt. Aber ansonsten spricht nichts dagegen, ihnen zu erlauben, leise Kaugummi zu kauen. Den Lehrkräften muss halt klar werden, dass wann immer wir zu diesen Kindern sagen, so hör auf damit, pack das jetzt mal weg, lass das jetzt mal sein, fummel da nicht dran rum, das geht immer zu Lasten der Konzentration. Wenn wir ihnen solche Kleinigkeiten aber erlauben, wenn sie an ihrem Stift rumfummeln dürfen, während sie was vorlesen oder wie auch immer, oder wenn sie ein bisschen was in den Händen halten, während sie vorne stehen und ein Gedicht vortragen, dann können sie sich damit besser konzentrieren. So, und das muss in die Köpfe durchaus rein. Ich habe natürlich viele Eltern in den Trainings, die mir sagen, ja, unsere Lehrkräfte sind da null für offen. Und dann bin ich natürlich auch mit meinem Latein am Ende, weil wenn die Lehrkräfte wirklich sagen, wollen wir nichts von hören, haben wir schon immer so gemacht, machen wir nicht anders, kriegt hier keiner eine Extrawurst, dann wird's schwierig.
Ja, von daher ist es ja total gut, dass du auf Instagram beispielsweise jetzt auch so aktiv bist, weil natürlich da die Möglichkeit, an diese Infos zu kommen, wesentlich einfacher ist oder auch für Eltern da nochmal was weiterzuleiten, was abzufotografieren, was auch immer. Wie Hast du denn deinen Weg hin zu Instagram gefunden? Und wie, also was war auch denn dein erstes Anliegen damit anzufangen?
Ja, mein erstes Anliegen war, dass ich die Aufklärung leicht verständlich unter die Leute bringen wollte. Wissenschaftlich fundiert, aber gleichzeitig so vorbereitet und ja, aufbereitet, dass es eben für alle Menschen gleich gut verständlich ist. Ohne Fachchinesisch, und wenn ich Fachchinesisch irgendwo benutze, dann erkläre ich es, was damit gemeint ist, damit das einfach, ja, damit die Hemmschwelle sehr gering ist, sich da Infos reinzuholen. Und ich finde auch, heutzutage haben wir so viel Wissen zur freien Verfügung und auch kostenlos zur freien Verfügung, dass es ja nie einfacher war, dahingehend sich so ein kleines bisschen zu öffnen. Natürlich sind nicht alle Menschen bei Instagram unterwegs. Deswegen habe ich ja eben noch so den Weg gewählt, dass ich die Fortbildungen anbiete, die ich ja auch einmal pro Quartal offen anbiete. Das heißt, da kann man einfach sich einen Termin buchen bei mir auf der Website und kann dann einfach mit dazu stoßen oder aber auch komplett frei planbar, so wie das Kollegium das gerne hätte. Also da müsste man mich direkt anschreiben und dann, ja, würden wir einen eigenen Termin dafür finden.
Ja, und hättest du gedacht oder für möglich gehalten, dass du wirklich so viele Follower erreichst? Also 25.000 waren es jetzt, ne? Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen den Post gesehen und habe gedacht, krass, also was für eine große Anzahl an Menschen du auch erreichst.
Ja, nee, damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich bin ja wirklich mit ganz, ganz schlechten Videos auch angefangen. Wenn ich jetzt so meine ersten Videos angucke und denke ich, oh Gott, dass ich damit überhaupt Reichweite geschafft habe. Aber das Thema ist eben sehr gefragt. Es hatte ich auch gemerkt, dass ich den, als ich angeschrieben worden bin, ich hatte den IHK-Gründungspreis sogar gewonnen für soziales Engagement also in dem Bereich, weil das eben so niedrigschwellig ist, weil es eben im kompletten deutschsprachigen Bereich verfügbar ist. Das Elterntraining bei mir auch, weil, also durch die Online Kurse auch. Ja, und Instagram war einfach so mein erster Kanal, wo ich gedacht habe, da kann ich Menschen mit erreichen. Da kriege ich das hin. Und das ist ja auch absolut in meinem eigenen Anliegen deshalb gewesen, durch meine eigene Betroffenheit und durch mein eigenes betroffenes Kind, dass ich einfach wollte, dass ich möglichst viele Menschen damit erreiche. Und wo geht es besser als in den sozialen Medien? Dass das so schnell so geht und solche Ausmaße annimmt, damit habe ich nicht gerechnet. Nee, definitiv nicht.
Ja, also ich finde wirklich, du bereitest es sehr gut auf und ich also lerne immer was dazu, wenn ich dir
Danke.
folge. Besonders schön finde ich auch, dass du dich auch mit dem Thema Medikamentengabe, ja oder nein, auch sehr intensiv auseinandersetzt, auch in den Postings immer wieder, weil auch das erlebe ich ja, ne, da wird ja viel auch drüber gesprochen, Pro und Contra, gerade wenn es auch darum geht, ADHS ist doch eine Modediagnose und das hat doch die Pharmaindustrie erfunden, weil sie wollen dann eben Medikamente verkaufen oder wenn eben so dieses Bild entsteht von Ritalin-Kindern, die total apathisch nur noch in der Ecke hängen und ihr Wesen sozusagen hinter so einer abgeschirmten Medikamentenwand verstecken, weil die Medikamente so reinballern, sage ich jetzt mal. Wie gehst du mit dem Thema um? Wie stehst du dazu? Und wie setzt du oder ja, nimmst du das auch auf in den Schulungen für Eltern und für Lehrkräfte? Weil es ja schon auch echt eine schwierige Entscheidung ist, gerade, ich sag mal, je jünger ein Kind ist, auch zu entscheiden, ist so ein Medikament jetzt auch der richtige Weg oder gibt es nicht auch andere Wege, die einfach helfen können?
Ja, das Thema Medikation spaltet die Gemüter. Es ist sehr, also es gibt sehr viele Mythen und Vorurteile über die Medikation. Deswegen ist auch hier mein Fokus auf wissenschaftlich fundierte und sachliche Aufklärung. Denn ich erlebe natürlich auch in den Elterntrainings sehr viel Angst und Unsicherheit und ja, einfach Hilflosigkeit ein Stück weit, weil die Eltern irgendwo an ihre Grenzen kommen, weil sie einfach merken, irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Man kann natürlich wahnsinnig viel tun, auch ohne Medikation, aber es gibt eben Ausprägungen der ADHS, die darauf bis zu einem gewissen Grad, also dadurch ganz gut beeinflussbar sind, bis zu einem gewissen Grad. Aber irgendwo kommen wir an den Punkt, wo wir dann nicht mehr weiterkommen, weil einfach die, sage ich mal, Basis im Gehirn gar nicht dafür hergestellt ist, wirklich effektiv zu lernen, wirklich effektiv abzurufen und auch wirklich zuverlässig meine eigenen Emotionen kontrollieren zu können. Und das ist natürlich auch das, was mir viele Erwachsene zurückmelden, dass sie sich selber als Spielball ihrer eigenen Gefühle empfinden und aber sich auch nicht trauen, eine Medikation auszuprobieren, eben weil sie gehört haben, dadurch ist man ja total abgeschossen und das sind Drogen und was weiß ich. So, und da versuche ich dann immer möglichst sachlich zu erklären, was die Medikamente machen und was sie auch nicht machen. Also sie zaubern nicht, sie schaffen eine faire Basis, das tun sie, auf der dann gearbeitet werden kann, mit der dann gearbeitet werden kann, aber sie nehmen uns nichts ab. So. Und diese Vorurteile, ich glaube, es kommt auch noch so ein bisschen von aus früheren Zeiten, wo zum Beispiel eben das Methylphenidat, also was man ja unter Ritalin oder Medikinet kennt, was ja das häufigste verordnete Medikament ist bei ADHS bei Kindern und Erwachsenen, da hat man das noch ganz anders dosiert als heutzutage. Also früher war das streng nach Gewicht und zum Beispiel hat man da gleich am Anfang Dosen von 20, 30 Milligramm verordnet. Und wenn man das macht, ist nichts anderes zu erwarten, als dass es starke Nebenwirkungen gibt, dass man so ein bisschen, also ziemlich gedämpft ist, dass man depressiv verstimmt ist. Und das macht man heutzutage gar nicht mehr so. Das wissen aber natürlich viele Eltern nicht, weil dann Tante Helga gesagt hat, um Gottes Willen, wie könnt ihr nur? Ich habe ja gehört, das stellt Kinder nur ruhig und keine Ahnung, kriegen nichts mehr mit, sitzen nur noch. Und das ist überhaupt nicht so. Heutzutage tastet man sich wirklich von unten an ein, also wirklich ganz vorsichtig und geduldig an eine wirksame Dosis ran. Und da reden wir von Schritten in 2,5 bis 5 Milligramm, die dann über Wochen langsam aufdosiert werden, bis zu einem Grad, wo man sagt, ja, jetzt merken wir, unser Kind kann sich viel besser kontrollieren, es kann viel besser sich Sachen merken, wir können viel besser mit unserem Kind sprechen, es geht nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit sofort an die Decke, die Lehrkräfte melden zurück, unser Kind kommt jetzt richtig gut an sein Potenzial ran, weil wir haben ja immer gemerkt, unser Kind ist wahnsinnig schlau, aber konnte das irgendwie nicht so umsetzen und zeigen. Und jetzt auf einmal klappt das viel besser. Ja, und die Erwachsenen erzählen das Gleiche von sich, dass sie jetzt das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl haben, quasi eine Brille aufbekommen zu haben auf ihr Gehirn, was vorher wirklich ja im Tunnel war oder ja im Nebel gesteckt hat. Und jetzt auf einmal können sie klar gucken, sie können das, was sie tun wollen, wirklich am Stück tun, ohne ständig davon wegzurennen. Also das hat nichts damit zu tun, was man sonst so über die Medikation hört, dass man da irgendwie abgeschossen ist oder ja, nur für andere bequem, für andere gefügig gemacht wird. Das ist nicht der Fall.
Ja, und es ist ja auch in dem Zusammenhang spannend. Das habe ich neulich in einem Fachbuch auch gelesen. Gerade wenn es um die Grundfertigkeiten in der Schule geht, ne, also Grundschule, Schreiben lernen, Rechnen lernen, also diese ganzen Systematiken erstmal zu verinnerlichen. Das Gehirn arbeitet ja so, dass es im Prinzip so Autobahnen ausbildet, also Sachen, die oft wiederholt werden. Da hat man dann so eine Datenautobahn im Gehirn, ja. Und bei ADHS, dadurch, dass ja so viele Reize reinkommen, ist es eben oft so, dass diese Autobahnen sich gar nicht ausbilden können, sondern dass es eher so ein Geflecht aus ganz vielen kleinen Straßen nebeneinander ist, sodass einfach irgendwann auch Lücken bei den Grundfertigkeiten da sind, weil es eben diese Autobahnen nicht ausbildet. Das fand ich total interessant und erhellend, weil ich dachte, ja, ist ja logisch, ne? Wenn ich ständig mit 150 Millionen Reizen konfrontiert bin, dann kann ich natürlich mich auch nicht durch diese Wiederholung da wirklich so reinknien, ne? Und das hat ja auch Auswirkungen dann eben aufs Lernen in späteren Jahren, ne? Wenn die Basis da einfach nicht liegt. Oder was beobachtest du? Wie sind so deine
Tja,
Erfahrungen?
ganz genau. Also das ist ein tolles Bild, um das ein bisschen ja wirklich zu verbildlichen, wie das mit dem Lernen bei ADHS, wo das Problem ist. Durch den relativen Dopaminmangel haben wir wirklich ein Problem, sich Sachen zu merken. Genau, wir brauchen viele Wiederholungen von Themen. Bei ADHS brauchen wir noch mehr Wiederholungen von diesen Themen, bis sie dann wirklich, bis da neue Verknüpfungen entstanden sind. Und wir brauchen dafür Dopamin. Ich sage das immer, es ist wie, also Dopamin ist wie eine Gondel voller Infos, die wirklich, oder eine Gondel, die Infos von einer Synapse zur nächsten bringt. Und davon brauchen wir eben zuverlässig viele Gondeln, die in einem zackigen Tempo unterwegs sind, um Infos hin und her zu bringen, zu befördern. So bei ADHS haben wir aber weniger Gondeln, die auch langsamer fahren, sodass die Infos nicht zuverlässig auf der anderen Seite jeweils ankommen. Und dadurch ist das Lernen und das Erinnern und Abrufen erheblich beeinträchtigt. Zudem haben wir eben durch die Reizoffenheit das die zusätzliche Schwierigkeit, dass einfach unser Arbeitsspeichergedächtnis permanent überflutet ist von diesen ganzen Reizen, die eben bei uns im Gehirn nicht vorgefiltert werden. Das heißt, genauso kommen alle wichtigen und unwichtigen Infos gleichzeitig ins Gehirn, prasseln auf unser Arbeitsspeichergedächtnis ein, sodass wir die relevanten Infos, die wir uns jetzt gerade im Unterricht merken sollen, dass die da gar keinen Platz mehr drauf haben. Das ist wie so ein Tonband, was die ganze Zeit aufnimmt, aber nur 3 bis 5 Speicherplätze hat. Und wenn diese 3 bis 5 Speicherplätze aber sowieso schon konstant überflutet sind mit unwichtigen Umgebungsreizen, ist es klar, dass die relevanten Dinge da keinen Platz mehr drauf haben und wieder rausfliegen, wieder aussortiert werden. Ja, und deswegen geht das alles so schleppend voran. Und das ist eben so der Punkt, wo man auch ganz klar sagen muss, diesbezüglich ist die Medikation auch alternativlos. Man kann ganz viele andere Dinge machen, ohne Frage, aber die bessere Verfügbarkeit vom Dopamin herstellen, das kann so in dieser Form nur das Medikament. Und das ist eben so der Punkt, wo ich auch ganz klar sage, wenn Eltern mich fragen, geht's denn nie ohne Medikamente, dann sage ich, na ja, es geht immer ohne Medikamente. Die Frage ist halt, wie definiert man dieses geht es? Also zu welchem Preis geht es ohne Medikamente? Welchen Preis zahlt mein Kind dafür und welchen Preis zahlt meine Familie? Zahlen wir alle dafür, dass es irgendwie ohne Medikamente geht, weil die Kinder eben oft wirklich weit unter dem bleiben, was sie eigentlich können.
Ja, und das hat ja einfach unheimlich viele Auswirkungen auch auf das Selbstwertgefühl und auf
Ja.
Selbstwirksamkeitsempfinden, ne? Und das andere ist ja einfach, also wenn ich als Mensch weiß ja nur, wie es in mir aussieht. Und wenn ich
Ja.
ADHS habe, ja, und ich einfach, für mich ist das normal, sage ich jetzt mal, dass da einfach vieles in meinem Kopf hin und her schwirrt und da ganz viele Gedanken sind und ganz viele Ideen und die kommen und die gehen und die kommen und die gehen und manchmal habe ich einen Hyperfokus auf ein Thema, da bleibe ich dann mal länger dabei, weil mich das total packt, aber eigentlich ist es, ich sag mal, wie so ein großer Bahnhof im Kopf und oder ein Flughafen und ständig ist irgendwie Trouble sozusagen. Und für mich ist es ja in der Wahrnehmung normal und dann sitze ich in der Schule und gucke mir die anderen Schülerinnen und Schüler an und merke, oh, irgendwas ist aber bei denen anders oder irgendwas ist bei mir anders, weil irgendwie klappt da was anders. Also das macht ja ganz viel mit dem Selbstwertgefühl und auch mit dem Zutrauen. Kann ich überhaupt lernen? Kann ich nicht? Lohnt sich das für mich überhaupt, mich hier zu engagieren oder wird es sowieso wieder nichts? Also, ne, und wenn sich eben da so eine Negativspirale verfestigt, ja, die wirkt ja tatsächlich das ganze Leben lang. Die kriegt man ja auch kaum noch aufgelöst.
Ja,
Oder?
Genau. Also die Defizite in den Grundfertigkeiten, Lesen, Schreiben, Rechnen, die stellen sich oft schon ab der 1. Klasse gleich ein. Und das ist insofern total fatal, weil in der Grundschulzeit, in der 1., 2. Klasse, da lernen wir das Lernen, beziehungsweise da prägt sich unser ganzes Empfinden von Schule. Also wie nehme ich die Schule wahr? Macht mir das Spaß? Lerne ich da was? Habe ich da Erfolgserlebnisse? Oder gucke ich immer nur zu, wie den anderen alles ganz leicht fällt und mir total schwer? Und ich werde ständig ermahnt. Ich habe ständig was vergessen und ich vergesse meinen Turnbeutel. Ich vergesse dies, ich vergesse das und brauche ständig extra Zuwendung. Klar, das macht was am Selbstwert und zwar nichts Gutes. Der Selbstwert ist bei Kindern mit ADHS wirklich das allererste, was anfängt zu bröckeln, wirklich frühzeitig. Und das ist gar nicht nur so, dass man sagen kann, ja, unser Schulsystem und die Schule ist schuld, sondern das ist auch das, was wir in den Familien natürlich tagtäglich haben. Ich habe selbst ein betroffenes Kind und ich kenne das, wenn man schon mit jüngeren Kindern, die 4, 5, 6 Jahre alt sind, ständig irgendwie denkt, oh, warum? Warum muss ich alles 10-mal erzählen? Warum kommen selbst die einfachsten Bitten irgendwie bei meinem Kind nicht an? Warum hat mein Kind solche Probleme bei den einfachsten Arbeitsaufträgen quasi, die ich meinem Kind gebe, im Familienalltag, wie Zähneputzen, Bett fertig machen? Also alles, wo wir unsere Exekutivfunktion so brauchen, die ja eben bei ADHS nicht so gut ausgeprägt sind oder eben Schwierigkeiten haben beim Heranreifen, dann führt das natürlich auch zu Konflikten innerhalb der Familie. Und das ist natürlich auch was, was das kindliche Selbstwirksamkeitsempfinden und das Selbstwertgefühl total in Mitleidenschaft ziehen. So, also von daher ist das was, wo man immer genau gucken muss. Selbst wenn wir es jetzt auch ohne Medikation erstmal versuchen, ist das noch ein ausgewogenes Verhältnis von Kosten-Nutzen, wenn wir das jetzt ohne durchziehen, weil auch der Medikationsverzicht hat natürlich Nebenwirkungen. Und die größte Nebenwirkung ist eben der recht frühzeitige Schaden des Selbstwertgefühls.
Wie ist das dann, wenn Diagnosen erst spät gestellt werden oder so, wie es ja aktuell ist, also auf der Suche nach einer Ärztin, einem Arzt für eine Diagnose und auch für eine begleitende Behandlung, da wartet man ja Ewigkeiten tatsächlich. Also da gibt es ja ein riesiges Nadelöhr und der Druck steigt natürlich dann auch bei Personen, bei Familien, bei Kindern, weil die Situation ja nicht besser wird, wenn man einmal auch die Idee hat, oh, irgendwas ist da und ich würde es gerne abgeklärt wissen. Und wenn man dann, ich weiß nicht, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr warten muss und bis dann die Diagnose steht, dann ist vielleicht noch mal ein halbes Jahr vergangen. Da ist ja unheimlich viel, viel Druck auf dem Kessel und es geht ja vielleicht auch schon ein bisschen was kaputt, was man eigentlich heile lassen könnte, wenn man es eher machen würde. Was begleitest du Eltern da oder was bekommst du so mit und was kannst du da empfehlen?
Also halbes, dreiviertel Jahr ist schon Luxus, wenn man so schnell, sage ich mal, irgendwo unterkommt. Ich erlebe eher so 1,5 bis 2 Jahre Wartezeit auf ein Termin für ein Erstgespräch. Das heißt ja nicht, dass dann schon irgendwie die Diagnose gestellt wird, sondern, ne, wie du gerade sagtest, also es zieht sich auch nochmal über mehrere Termine, kann auch nochmal Monate dauern, dieser Prozess. Ich empfehle den Eltern und auch den Lehrkräften in der Fortbildung nicht so lange zu warten. Also ich erlebe, dass ganz viel gewartet wird. Es wird abgewartet, es wird gesagt, na ja, gut, jetzt ist er noch in der Kita. Ne? Da ist natürlich auch die Spanne des Normalen noch sehr, sehr breit. Deswegen ist es auch so, dass die ADHS-Diagnose offiziell erst ab dem 6. Geburtstag gestellt wird. Vorher ist es eine Verdachtsdiagnose. Da ist es natürlich nicht verkehrt, wenn man sagt, okay, wir beobachten das mal. Aber wenn die Auffälligkeiten schon wirklich vor der Einschulung stärker ausgeprägt sind, wenn mein Kind da schon Schwierigkeiten hat, irgendwie sozial Fuß zu fassen, weil es durch seine Impulsivität bei anderen wirklich unbeliebt wird, oder wir in der ersten Klasse schon merken, Moment mal, irgendwas läuft hier nicht. Irgendwie gibt's hier ständig in dem und dem, ja, der und der hat sich Schwierigkeiten oder im familiären Kontext, dann empfehle ich wirklich nicht, das Ganze zu lange abzuwarten, weil erfahrungsgemäß, und es bestätigt sich immer wieder, auch in meinen Elterntrainings und auch bei dem, was ich in der Schule sehe, ist so zweites Halbjahr, zweite Klasse der Punkt, wo es bei den meisten rapide bergab geht. Einfach weil da die Anforderungen an die exekutiven Fertigkeiten nochmal richtig anziehen, an die Selbstorganisation, an die Teamfähigkeit. Da sagt man dann auch, Mensch, du bist jetzt so lange in der Schule schon, du musst jetzt aber langsam wissen, wie das hier läuft. Da erhöht sich also massiv der Druck. Da spiegelt sich dann im familiären Umfeld nochmal umso heftiger wieder. Also das ist oft so der Punkt, wo die Kinder dann erst recht mittags nach Hause kommen und dann erstmal einen Meltdown kriegen, weil sie dann unter dieser zunehmenden Last quasi zusammenbrechen immer mehr. Und wenn man bis dahin abgewartet hat, wie sich das Ganze so vielleicht mal irgendwie entwickelt, dann kann die Not auf einmal sehr groß werden. Und von daher rate ich immer dazu, wenn es frühzeitig auffällig wird oder man im ersten Halbjahr erste Klasse schon merkt, ich glaube, hier ist irgendwas, dass man dann frühzeitig sich auch um einen Diagnostikplatz kümmert. Sollte sich alles in Wohlgefallen auflösen, kann man den immer noch absagen, aber haben ist besser als brauchen.
Ja, und das ist natürlich wirklich, da kommen wir auch noch mal jetzt zum Anfang des Gespräches zurück, unheimlich schwierig, wenn es vielleicht auch Symptomatiken sind bei zum Beispiel einem verträumten Mädchen, die am Anfang nicht so auffallen. Also wenn das stark nach außen geht, dann ist es natürlich viel leichter zu fassen. Und das ist vermutlich auch ein Grund, warum Mädchen oft später diagnostiziert werden, weil es einfach gar nicht so nach außen geht, ne?
Ganz genau. Also ich kann ja aus meiner eigenen Kindheit das erzählen, wie ich das wahrgenommen habe. Gespürt habe ich das schon im Kindergarten. Ich wollte da nicht sein, ich wollte da nicht bleiben. Ich wollte einfach nur in meinem Zimmer sein, einfach nur meine Ruhe haben. Und so war es in der Grundschulzeit auch. Ich war immer das Sensibelchen, ich war eigentlich total unauffällig, ich war schlau, ich habe eigentlich auch ganz gute Arbeiten geschrieben, aber man durfte mich auch nicht ansprechen, weil ich habe total schnell geweint, ich konnte keine Kritik ab. Ich hatte immer Bauchschmerzen, ich hatte meine ganze Grundschul- und auch weiterführende Schulzeit immer einen blutigen Geschmack im Mund, weil ich mir permanent die Lippen und Wangen von innen blutig gebissen habe vor Anspannung. Ja, mir war immer übel. Ich wollte einfach nur zu Hause sein und meine Ruhe haben. Und ich war sehr früh davon überzeugt, dass ich dumm bin, weil das ist leider so das, was viele Kinder für sich irgendwann als Erklärung heranziehen, wenn sie merken, alle anderen kriegen es hin, ich nicht. So, und das betrifft natürlich gerade auch die ruhigen Mädchen, die das alles irgendwie versuchen, mit sich selbst auszumachen, aber sie merken ja, dass irgendwas komplett anders ist als bei den anderen. Und sie können sich das selber nicht erklären. Und das ist auch so, früher habe ich öfter mal so gesagt, ja, es kommt immer auf den Leidensdruck an, wann man eine Diagnostik anstrebt, aber das relativiere ich mittlerweile so ein bisschen, weil Leidensdruck muss nicht immer nach außen sichtbar sein. Leidensdruck kann sich auch nur zu Hause oder nur in den Kindern selbst abspielen. Da muss man natürlich bei den ruhigen Mädchen oder auch bei den ruhigen Jungs ganz besonders gut hingucken, wo da Leidensdruck ist, weil Betroffene selber kennen sich ja, wie du schon sagtest, gar nicht anders. Man kennt seinen Kopf nur so, wie der immer schon war. Das wird oft rückblickend mit einer angepassten Therapie, ist es dann oft so, dass Betroffene sagen, oh je, was war mein Kopf vorher? Zerstreut. Und es ist Wahnsinn, wie Kinder das schon in Worte fassen können. Mein eigenes Kind sagte zu mir, Mama, bevor ich mein Medikament bekommen habe, war das, als wenn in meinem Kopf die ganze Zeit ein ICE im Kreis fährt und der hält einfach nicht an. Und mit dem Medikament habe ich da endlich Haltestellen. Es gibt Kinder, die sagen, Mama, vorher hatte ich da wie so eine unaufgeräumte Sockenschublade, wo alle Sorten durcheinander fliegen und jetzt sind die alle geordnet und liegen nebeneinander. Also da merkt man auch schon ganz gut, wie die Kinder ihre eigene Aufgeräumtheit mit einer ADHS-Behandlung in Worte fassen können, wo man dann auch bei den Kindern merkt, wie sie nach und nach wieder aufblühen, weil sie realisieren, sie waren nie dumm. So, und das ist eben das, man muss wirklich bei den ruhigen Mäuschen natürlich ganz besonders gut hingucken, aber auch, wie ich eben schon sagte, einmal diese emotionale Dysregulation, also dieses schnelle Weinen, diese wahnsinnige Kritikempfindlichkeit. Das sind alle schon mal so Anhaltspunkte, wo man dann mal so ein bisschen gucken sollte, ist das alles noch im, naja, normalen Rahmen oder leidet mein Kind und leiden wir als Familie darunter?
Ja, und es ist wirklich so, wie du beschreibst. Ich kenne das hier von meiner Tochter auch. Also dieses, okay, jetzt, es tut sich was ganz anderes auf. Ja, wenn plötzlich eine Entlastung da ist und wenn das Gehirn einfach ein bisschen anders funktioniert mit Medikamentation. Also das ist irre. Auch diese Selbstbeschreibung und dieser hohe Grad an Selbstreflexion. Ja, und der mich als Mutter dann also wirklich manchmal schon fast zu Tränen rührt, weil ich einfach merke, oh Gott, was hast du in den letzten Jahren arbeiten müssen und ich habe es nicht gesehen. Ja. Und weil das wirklich nach innen ging. Und ich habe nur gemerkt, es ist nicht so leichtgängig, aber ich konnte natürlich auch nicht in den Kopf reingucken und wusste nicht, was da wirklich für ein Stress besteht oder sich aufbaut, der einfach ständig kompensiert worden ist, so, ne? Und also ich merke, dass mich das als Mutter auch richtig gepackt hat an der Stelle, dass ich echt dachte, boah, Mann, eigentlich hätten wir da auch früher ran gemusst, glaube ich, oder wir haben auch ein bisschen lange abgewartet an manchen Stellen und ich hätte gerne ihr die Bürde erspart an manchen Stellen. So, ne? Also das ist ja wirklich erstaunlich, wenn man da auch eng im Austausch ist mit seinem Kind.
Ja, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ne? Leben muss man das Leben vorwärts, verstehen kann man es erst rückwärts. Das ist einfach so. Dafür wisst ihr jetzt, was Sache ist. Ne? Ich musste 34 werden. Also ich freue mich immer für jedes Mädchen, was früher weiß, was mit ihm los ist, damit man einfach dieses aufgeräumte Gefühl ein bisschen eher hat. Von daher seid ihr ja gut dran.
Ja, das stimmt auch wiederum. Also ich meine, ne,
Ja.
das ist ja dadurch, dass dieses Thema gerade ADHS bei Mädchen und Frauen ja jetzt auch so richtig Fahrt aufnimmt und wesentlich präsenter wird und ja auch deutlich wurde, dass zum Beispiel die Diagnostik ja sich oft eben an den ja, Jungen orientiert hat und an den Symptomatiken, die nach außen gehen und Mädchen da einfach oft auch früher unterm Radar liefen. Also jetzt ist ja so eine Lupe da drauf, habe ich so den Eindruck. Und es ziehen einfach viele Mädchen und Frauen auch nach, die ja und auch zum Teil bekannte Frauen, die ja dann auch sehr offen mit ihrer Diagnose umgehen, was ich auch total schön und auch wichtig finde, zu merken, okay, da gab es einfach ganz lange eine Leerstelle bei dem Thema oder einen blinden Fleck sozusagen.
Genau. Einen ganz großen sogar.
Ja.
Ja.
Und
Und
umso
das.
wichtiger finde ich eben auch, ne, dass auch du zum Beispiel deine Geschichte teilst, weil es einfach auch so viel Mut macht, ja, auch wenn ich vielleicht als Mädchen oder als Person, die später diagnostiziert ist oder die einfach ein Bündel an Herausforderungen schon im Leben dadurch hatte, feststellt, okay, aber es ist trotzdem ein gutes Leben möglich und ich kann erwachsen werden und ich kann einen Beruf haben. Und ich finde, das ist auch für Eltern auch noch mal beruhigend, weil manchmal entsteht ja dann in der Schule auch schon so dieser Druck, oh Gott, mein Kind ist dem nicht gewachsen, was soll nur später aus dem Kind werden? Also das ist
Ja,
ja nicht im Jetzt, sondern schon 15 Jahre weiter. Und ich persönlich finde einfach, es beruhigt unheimlich zu sehen, da sind so viele Wege offen, wenn Kinder und generell Menschen an ihr Potenzial kommen. Und ne, das jetzt zu fördern und zu begleiten, das ist halt die Aufgabe.
Ja, absolut. Das hast du ganz tolle Worte gefasst.
Wir sind ja jetzt hier in einem Bildungspodcast und ja nicht, der nicht nur dich als Bildungsfrau, sondern eben auch so ein bisschen die Macken und Handlungsbedarfe im Schulsystem auch noch beleuchten will. Also, was wünschst du dir? Also, du guckst ja in viele Kollegien rein, bist auch viel mit Lehrkräften im Gespräch, bekommst über Eltern eine Menge mit, was passiert und was auch an vielen Stellen vielleicht noch nicht läuft. Was wünschst du dir gerade jetzt unter diesem Dach ADHS oder Schule, die gut funktioniert, auch für Kinder mit ADHS, die inklusiv funktioniert? Was darf da besser werden?
Ja, was darf da besser werden? Eigentlich das, was ich vorhin schon sagte. Das Größte, was sich ändern sollte, was wir brauchen unbedingt, ist Offenheit für das Thema. Wir müssen einfach verstehen und uns darauf einlassen, dass unsere Gehirne nicht alle gleich funktionieren. Also diese Neurodiversität, dass wir das anerkennen und dass wir davon wegkommen von diesem, das haben wir schon immer so gemacht und bei uns machen das jetzt hier alle so und das gilt für alle Kinder gleich und es gibt hier keine Extrawurst. Ne? Und dass eben einfach diese Inklusion schon ganz einfach herstellbar ist, indem man eben quasi diese Mini-Fidgets erlaubt. Ne? Dass man eben nicht sagt, ja, aber wenn ich das jetzt einem Kind erlaube, dann benutzen das alle. Ja, und dann, also ich habe bei uns an der Grundschule diese Akupressurringe. Ich empfehle die immer. Ich empfehle die für alle Schulen. Das ist das Kleinste, was man anschaffen kann und was das wenigste Aufsehen erregt. Die habe ich bei uns an der Grundschule verteilt wie Bonbons. Und dadurch, dass alle Kinder die cool finden und in ihrer Federmappe liegen lassen, ist es so, dass auch für die Kinder, die es wirklich brauchen, die Hemmschwelle einfach herabgesetzt wird, das auch zu benutzen. Mein Sohn war damals in seiner Klasse der Einzige, der so ein Teil in der Federmappe hatte und der hat das Ding nicht benutzt. Er hat das nicht rausgeholt, er hat das versteckt, weil er immer gesagt hat, ja, aber wenn das einer sieht und fragt, warum ich das benutze, das ist ja doof und was soll ich denn dann sagen? Und da sind auch Kinder, die schämen sich dafür, die wollen sowas nicht, die wollen nicht, dass das jemand merkt, die haben den ganzen Schulvormittag ihre Maske auf. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die ihre Maske absetzen dürfen, indem die Lehrkräfte sowas zum Beispiel für alle Kinder ermöglichen, dass sie das allen grundsätzlich erlauben, dass auch sie mit ihren Klassen das Thema Neurodiversität einmal ansprechen, dass das auch mal ein Unterrichtsinhalt wird. Ich weiß, die Zeit ist knapp, aber dass man einfach vielleicht thematisiert, Mensch, wir haben die sogenannte Neurodiversität, habt ihr davon schon mal gehört, was könnte das sein? Es gibt zum Beispiel ADHS, es gibt Autismus, kennt ihr Kinder, die sowas haben, damit Gespräche entstehen, damit da auch Vorurteile abgebaut werden und damit auch immer mehr Kinder sich trauen zu sagen, ja, das habe ich auch. Und dann entdecken, oh, ich bin gar nicht allein in meiner Klasse damit. Dadurch kann so viel Druck rausgenommen werden. Und das würde ich mir einfach total wünschen. Denn in dem Moment, wo mein Kind in seiner Klasse gesagt hat, ja, ich habe das und noch drei andere damit entdeckt hat, die das auch haben, war das für kein von diesen Kindern, keines von diesen Kindern mehr ein Problem, die Akupressurringe zu benutzen und damit einfach zu sein, wie sie sind.
Ja, das heißt also, das eine ist wirklich, das zu thematisieren, da
Ja.
eine offene Haltung zu haben und das dritte einfach auch, ich sag mal, out of the box zu denken und Sachen zu ermöglichen, also Tools, Gegenstände, Abläufe, irgendwie damit ein bisschen zu experimentieren und zu gucken, was einfach funktioniert. Ja, und da auch eine Offenheit als Lehrkraft zu haben.
Ja, weil man muss auch ganz klar sagen, viele dieser Symptome kommen dadurch, dass sie unterdrückt werden sollen. Ne? Je mehr ich versuche, still auf meinem Platz zu sitzen oder je mehr ich versuche, Stimming zu unterbinden, also dieses selbststimulierende Verhalten, wie zum Beispiel am Radiergummi fummeln oder sonst irgendwas oder mit den Beinen unterm Tisch rumzappeln, je mehr ich versuche, das zu unterdrücken, desto stärker wird der Drang dazu, desto stärker wird meine Unruhe. Ja, und von daher könnte es eigentlich so viel friedlicher werden, wenn wir gewisse Dinge tolerieren, wenn wir verstehen, wo sie herkommen wenn wir den Kindern ermöglichen, vielleicht einfach doch mal eben 5 Minuten auf dem Flur auf und ab zu laufen oder eine große Runde auf dem Schulhof zu flitzen, wenn wir merken, die Kribbeligkeit wird bei ihnen zu groß. Oder wenn wir auch die verträumten Mädchen mal eben zum Hausmeister schicken, irgendwas holen, ne, unter einem Vorwand, dass sie einfach ganz kurz nochmal wieder wach werden, dass wir sie aktiviert bekommen, dass wir eventuell auch im Unterricht ein, zwei Bewegungspausen mehr einplanen. Die brauchen jeweils nicht lange dauern. 1 Minute zwischendurch einen Hampelmann machen, kann für diese Kinder schon die Welt bedeuten, weil sie dadurch einfach nochmal ganz kurz wieder aktiviert werden, aus ihrer Verlangsamung, in der sie da gerade stecken, aus der Verträumtheit.
Ja, also eigentlich wirklich kleine Veränderungen, die wirklich ganz, ganz viel ausmachen können.
Ganz
Ja,
genau.
ich danke dir sehr für die Einblicke, auch fürs persönliche Teilen. Und ich hoffe einfach, dass viele, viele Menschen hier eine Menge mitnehmen. Zum Abschluss meine klassische Frage. Und ich meine, es ist bei dir jetzt so ein bisschen komplexer, weil du hast natürlich eine eigene Geschichte mit ADHS. Aber meine Frage ist immer, würdest du deinem Jüngeren selbst auch empfehlen, im Bildungsbereich tätig zu werden und den Weg, den du gegangen bist, sozusagen auch zu gehen oder nicht?
Och, total. Also ja, ich liebe das, was ich tue. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich im Berufsleben damals lang, also ich komme aus einem medizinischen Beruf, ich bin medizinische Fachangestellte von meinem Ausbildungsberuf her. Und ich habe damals in meiner Kindheit, Jugend und in meinem jungen Erwachsenenalter mit unentdeckter ADHS, habe ich so oft an mir komplett gezweifelt und habe gedacht, es gibt keine Arbeitswelt, in die ich jemals reinpassen werde. Ich habe mich überall letztendlich fehl am Platz gefühlt und habe jetzt mehr oder weniger ja aus Versehen, also ich hatte ja gar nicht geplant am Anfang, dass das so eine große Sache wird, aber ich habe meinen absoluten Traumberuf ja ein Stück weit erschaffen dadurch, dass ich als anderen helfen kann und dass ich dieses Thema ein bisschen ja mehr unter die Leute bringen kann. Und ich würde ja definitiv empfehlen, mach's früher. Aber nun ist es alles ein bisschen später so gewesen, wie bei so vielen Erwachsenen mit ADHS, die eben ein bisschen länger brauchen, um ihren Weg zu machen und der auch selten linear verläuft. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also von daher bin ich völlig in Frieden mit dieser Situation, wie sie jetzt ist.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke und für das super angenehme Gespräch. Und ich folge dir jetzt
Danke.
weiter auf Instagram und bin gespannt, was ich noch alles von dir lernen kann.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut.
Gut lernen mit ADHS ist möglich. Dazu braucht es eine offene, bestärkende Haltung von Eltern und Lehrkräften, ein Wissen über Hilfsmittel, die die Konzentration fördern können, und auch einen Abschied von Dingen, die man tut, weil man sie immer schon getan hat. Mir ist in diesem Gespräch mit Bildungsfrau Melanie Kleefeld noch einmal sehr deutlich geworden, Lernen funktioniert sehr individuell und das unabhängig davon, ob eine Diagnose vorliegt oder nicht. Deshalb ist mein Wunsch an alle BildungsgestalterInnen da draußen, ermöglicht inklusives Lernen und fördert Individualität. Das Wissen dafür, wie es gehen kann, ist längst vorhanden. Also, worauf wartet ihr noch, um es umzusetzen? Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.